Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Heute bin ich unter den Linden und besuche Herrn Sebastian Mark, den ich zunächst einmal recht herzlich begrüße. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Lassahn.
Ja, es freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Man sagt immer, Zeit ist Geld, aber man könnte auch sagen, Zeit ist Leben. Und wir zahlen ja mit dem Leben für das, was wir machen. Also meinerseits nochmal herzlich willkommen. Sebastian Mark ist Bundestagsabgeordneter im Familienausschuss. Und darüber wollen wir sprechen, über Familie und über Politik und wie das zusammenpasst, ob es überhaupt zusammenpasst. Und jetzt hole ich mal ganz weit aus. Jetzt gehe ich zurück in meine Kindheit und erzähle von Dingen, die ich damals gar nicht genau mitgekriegt habe. Aber ich habe davon gehört, und zwar von Franz Josef Strauß und Adenauer. Ich habe gedacht, ich hole mal ganz weit aus. Also, Franz Josef Strauß, so habe ich gehört, stand mal vor der Frage, ob er Familienminister werden wollte. Das war in der Diskussion. Und wie wir inzwischen wissen, ist er das nicht geworden. Er hat das abgelehnt. Das passte wohl nicht ganz zu seinen Ambitionen. Aber während dieser Fragestellung, ob er Familienminister sein könnte und wollte, blitzte die Frage auf, ob es überhaupt ein Familienministerium geben sollte. Ob das nicht nur ein vergleichsweise unwichtiges Ministerium ist, sondern vielleicht sogar ein überflüssiges. Wie wir inzwischen wissen, ist das Familienministerium nicht überflüssig und nicht aufgelöst worden. Es existiert weiter unter verschiedenen Namen. Aber die Frage bleibt im Raum stehen, wie viel Politik verträgt die Familie? Das ist eine Frage. Und ich habe jetzt noch Konrad Adenauer erwähnt. Die kenne ich natürlich auch nur aus meiner Jugend.
Ja, da geht es ja wahrscheinlich um die Aussage, Kinder kriegen die Menschen eh.
Sie haben schon geahnt. Ich wollte es sagen. Ja, Kinder kriegen die Leute sowieso. Ich glaube, er hätte damals recht, das zu sagen, weil er hat damals in einer Situation gesprochen, als eine gewisse Notlage da war. Und gerade in Notlagen kriegen ja die Eltern meistens Kinder, sozusagen aus Trotz. So, ist ein sehr großes Fenster aufgemacht, sehr große Türen aufgemacht. Konrad Adenauer, hatte er recht? Franz Josef Strauß, hatte er recht, wenn er meinte, ein Familienministerium ist nicht so wichtig und vielleicht sogar überflüssig. Wie sieht's aus? Jetzt gebe ich den Ball an Sie weiter.
Ja, ist ja eine interessante Betrachtungsweise. Natürlich muss man die Frage stellen, warum soll sich Politik überhaupt mit Familie beschäftigen? Denn grundsätzlich soll sich der Staat raushalten. Das ist ja so eine ganz grundlegende sozialistische Idee, dass die Eltern die Kinder im sozialistischen Sinne erziehen und der Staat da entsprechend eingreifen muss und die Familie übersteuern muss. Und dabei ist es sogar egal, ob das ein nationaler Sozialismus, ein internationaler Sozialismus oder ein Ökosozialismus. In allen Fällen möchte im Sozialismus der Staat Zugriff auf die Kinder haben, um sie in seinem Sinne zu erziehen. Die konservative Gegenposition dazu, die auch die AfD vertritt, ist ja, dass wir sagen, der Staat soll sich raushalten. Aber das ist auch nur die eine Hälfte der Wahrheit. Auf der anderen Seite muss natürlich der Staat Rahmenbedingungen setzen, in denen sich Familien gut und gesund entwickeln können. Und dafür braucht man dann mittlerweile doch schon ein Familienministerium.
Also Familienministerium brauchen wir?
Natürlich muss man, wenn man guckt, was heute das Familienministerium macht, sich die Frage stellen, ob das wirklich die Familien fördert oder nicht den Familien eher schadet. Aber wenn man so wie zwischen alle Fraktionen außer der AfD sagt, Familie ist da, wo Menschen Verantwortung für übereinander nehmen, dann ist ja das Familienministerium sowieso für alles zuständig, also auch für Sportvereine und jede Form des Zusammenlebens.
Es gibt auch das Zitat, Familie ist da, wo alle aus einem Kühlschrank essen. Und das finde ich ja nun besonders menschenunfreundlich, sagen wir mal. Das ist gerätebezogen. Also da ist der Kühlschrank die Wärmequelle. Nein, es ist die Kältequelle einer Familie. Da könnte ja auch der ungebetene Liebhaber, der Untermieter, der nicht zahlt, könnte da mitessen oder sogar der Einbrecher.
Ja, ich bin Mitglied in zwei Studentenverbindungen. Ich weiß, wie das ist, wenn ein ganzes Haus aus einem Kühlschrank ist.
Ja, ja. Ich weiß es auch noch aus meiner Zeit als Student in den Wohngemeinschaften war der Kühlschrank und die Telefone bringen Quell für Streitereien. Der Kühlschrank. Ohne Kühlschrank haben die Leute weniger gestritten. Ja, und die Frage, die sich jetzt aber dabei stellt, ist, was ist denn überhaupt eine Familie? Wenn die Politik für die Familie zuständig sein sollte, dann ist die Frage, was ist denn eine Familie?
Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist, dass man politisch als Familie definiert und auf die man die politische Förderung ausrichtet. In unserem Grundgesetz steht ja, dass die Familie unter dem besonderen Schutz des Staates steht. Und wenn man das ernst nimmt, muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es damit gemeint? Ich würde davon immer trennen, das, was jeder individuell als Familie bezeichnet. Also für die AfD ist klar, die Familie, die vom Grundgesetz geschützt ist, ist der Zusammenschluss von Frau, Mann und Kindern. Aber ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, wenn jemand für sich persönlich Familie anders definiert und sagt, das ist meine Familie, würde ich nicht sagen, nee, das darfst du aber nicht als Familie benennen. Auch da sollte sich der Staat raushalten.
Aha, aber können wir mal ein bisschen sortieren. Es gibt das christliche Familienbild, das traditionelle Familienbild, das konservative Familienbild, das moderne Familienbild. Dann gibt es die Patchwork-Familie. Und unter uns gesagt, kommen mir die Familienbilder immer so vor wie Bilder von Kleinfamilien. Eigentlich gehört ja noch viel mehr als Vater, Mutter, Kind zu einer Familie. Da gibt es vielleicht auch noch Geschwister, Onkel, Tanten, Großeltern, möglicherweise auch noch Hunde und Katzen. Und das Problem ist ja nicht nur, dass wir zu kleine Familien haben, sondern wir haben zu wenige Familien und wir haben, um nochmal Adenauer aus der Mottenkiste zu holen, zu wenig Kinder.
Ja, absolut. Für die AfD das primäre Ziel unserer Familienpolitik ist ja eine Geburtenförderung, weil wir mit großer Sorge auf die demografische Katastrophe blicken, die seit 50 Jahren ignoriert wird. Heute sprechen ja alle anderen Fraktionen im Bundestag immer vom demografischen Wandel, demografischen Veränderung. Aber das sind Worte, um zu kaschieren, dass hier eine absolute Katastrophe im Gang ist. Und wir sehen die Folgen ja bereits jetzt an der Rentenproblematik, also dass da auch keine Lösung gibt. Jetzt ist ein bisschen was vorgelegt worden, wo man sagt, damit haben wir jetzt zwei Legislaturperioden Ruhe, wenn das alles so umgesetzt wird, was ja noch die Frage ist, ob das überhaupt so kommt. Man muss so ein bisschen unterscheiden, was ist eine Familie im Sinne des Gesetzes und was versteht jeder individuell. Und da sollte sich auch, wie gesagt, der Staat immer aus Familien raushalten. Und wenn jemand sagt, dieses Konstrukt ist für mich eine Familie, dann ist das gute Recht jedes Menschen, das als Familie zu bezeichnen. Das würde ich jetzt niemandem nehmen wollen, zu sagen, du darfst das aber nicht als Familie nennen. Insgesamt haben wir natürlich zu wenig Familien. Es gibt natürlich jetzt auch gerade eine interessante Studie, die hat die Anzahl der Verpartnerungen, also Eheschließungen und feste Lebensgemeinschaften, mal mit der Geburtenrate verglichen. Und das korreliert so stark, dass man eigentlich fast gar nicht in den Grafiken sieht, dass es zwei Linien sind, sondern das ist ganz klar, da wo sich Paare nicht finden, da gibt es auch keine Kinder. Und diese Verpartnerung, also dieses Eingehen fester Beziehungen, das ist halt mit der Nutzung der Mobiltelefone massiv runtergegangen. Und dahinter steht jetzt wieder ein ganz anderes Thema, was für uns in der AfD ein ganz großer Fokus ist. Das ist die Bindungsfähigkeit. Also die Fähigkeit, eine feste Beziehung mit anderen Menschen einzugehen, die ist halt in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Und das ist im Grunde auch der Schlüssel dafür, dass man die Geburtenrate...
Genau, wenn es keine festen Beziehungen gibt, dann gibt es eben keine Kinder. Das erscheint eigentlich gar nicht so überraschend auf den ersten Blick.
Nein, und vor allem, wenn eine Ehe nach dem ersten Kind getrennt wird, dann gibt es auch keine weiteren Kinder meistens. Es ist auch für alleinerziehende Frauen extrem schwer, einen neuen Partner zu finden. Das sind dann die Patchwork-Familien, die sicher besser sind als gar keine Familie. Also ich will das auch gar nicht werten. Es gibt auch viele Beziehungen, wo es sowohl für die Kinder als auch für den einen oder anderen oder beide Partner besser ist, wenn die getrennt wird. Also auch da sollte man jetzt nicht moralisch richten und sagen, trennt euch nicht. Aber wir haben natürlich auch Beziehungen, die daran scheitern, dass es zu anstrengend wird und man sich nicht mehr die Mühe gibt. Aber insgesamt geht es darum, dass wir natürlich uns Gedanken machen müssen, warum ist die Bindungsfähigkeit so sehr gesunken? Also es ist statistisch signifikant nachweisbar, dass die Bindungsfähigkeit gesunken ist. Aber halt die Frage stellen, warum ist es so? Und das ist im Grunde auch der Schlüssel zur demografischen Wende, also dazu mehr Kinder zu kriegen.
Also früher gab es ja noch die Fernbeziehung, so nannte man das, kenne ich noch gut aus früher.
Ja.
Und die war ihm anstrengend und war mit Kosten verbunden. Man musste mit der Bahn fahren. Und das Handy hat diese Fernbeziehung quasi luxuriös gemacht oder hat sie ein bisschen bequemer gemacht. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob manche Beziehungen dich deswegen gehalten haben, weil es Tarnbeziehungen war.
Das jetzt nur belastend war, ist eine andere Frage.
Man musste investieren in diese Beziehung, indem man Reisekosten auf sich genommen hat. Man hatte auch Sehnsucht nacheinander, das ist ganz gut.
Ja, und man hat nicht den ganzen Tag miteinander verbracht, sondern hatte irgendwann wieder seine Ruhe.
Also, heute sind die Sehnsuchtsräume verschmutzt, möchte ich geradezu sagen. Da wird viel zu viel reingefunkt mit Bildern von anderen idealen Möglichkeiten, die man eventuell haben könnte. Die Frauen, die sich einen besseren Mann wünschen, der Mann, der sich eine andere Frau wünscht. Also da sind plötzlich Sehnsuchtsbilder und da kommt jetzt nicht nur das Handy, sondern auch das Internet rein. Da sind jetzt Sehnsuchtsbilder, die dazwischen fuschen.
Ich glaube, die Sehnsuchtsbilder gab es schon immer.
Problem ist potenziert, diese Bilder sind nicht nur irgendwo vorhanden und gelegentlich verfügbar, sondern sie sind inzwischen überall. Sie umlagern uns. Ich habe einen Satz gelesen von jemandem, der geschrieben hat über vier Frauen, die in einem schwedischen Dorf gelebt haben. Und diese vier Frauen, die haben vier Männer geheiratet aus dem Nachbardorf. Und diese vier Frauen haben niemals in ihrem Leben einen Film mit Cary Grant gesehen. Und da kommt schon so ein bisschen der Verdacht auf. Haben nicht diese Bilder, die es schon immer gab, früher war es eben das Kino, ganz früher war es sogar ein Gemälde. Früher war es das Kino und jetzt ist es eben das Internet, dass diese Bilder doch sehr stark Auswirkungen haben auf die Sehnsüchte und auf die Möglichkeit, dass die Leute zusammenbleiben, dass die immer so eine Hintertür offen bleiben.
Ich glaube, Sehnsüchte gab es schon immer. Wenn man mit der Lehre Buddhas bezieht, hat er dieses Phänomen auch schon beschrieben, dass es Männer gibt, die sich nach anderen Frauen sehen oder Frauen, die sich nach anderen Männern sehen. Und ich glaube, das Grundproblem ist einfach Mangel an Demut, den wir in unserer Gesellschaft haben. Dass ich zwar sage, ich finde eine andere Frau, einen anderen Mann, ein anderes Leben attraktiv, aber ich bleibe beim Träumen, weil ich weiß, dass sich jeder Wunsch erfüllt wird, dass ich nicht so leben kann wie in dem Kinofilm, in dem Buch, das ich gelesen habe. Und dementsprechend bin ich zufrieden mit dem, was ich habe und ich bin auch wirklich zufrieden damit.
Spazieren, flussabwärts. Vögel schreien in den Bäumen und die Luft ist klamm vom Tau. Ganz früh morgens schau der Alte mit dem Seesack. Er geht gerade und den Weg kennt er genau. Schritte auf der Treppe und jetzt sind sie schon im Flur und das Fenster steht weit offen. Ich seh dich schlafen und seh mich in der Tür. Nein, ich will nicht weg von dir. Das war doch nur ein Scherz. Immer lieg ich neben dir unter dein Herz. Ich war nur kurz spazieren. Los abwärts.
Ja, dieser Mangel an Demut, das gefällt mir gut. Ich glaube auch, dass wir das Problem haben, dass wir das Gute, das wir haben, leichtfertig verraten für die Hoffnung auf etwas Besseres.
Das ist ja die Idee. Ich will mehr haben, ich will Besseres haben. Am Ende habe ich weniger, als ich jemals vorher hatte. Es gibt ja etliche Fälle, wo jemand sich vom Partner trennt in der Hoffnung, dass irgendeine sehnsuchtsvolle Beziehung daraus erwächst und am Ende sind alle unglücklich und wenn dann noch Kinder im Spiel ist, ist es besonders tragisch.
Es gab mal einen bezeichnenden Buchtitel, Beim nächsten Mann wird alles anders, hieß der von Eva Heller. Da hat das, glaube ich, ganz gut auf den Begriff gebracht. Aber ich sehe jetzt zwei Baustellen. Wir haben jetzt gleich zwei Fässer aufgemacht, nämlich das eine Fass, ich spreche ja mit einem Politiker, das eine Fass ist das, wie kann diese Politik etwas tun, um diese Geburten zu fördern. Das wollen wir. Da gibt es ja Möglichkeiten, wie die Politik da eingreifen kann. Aber jetzt haben wir gerade gemerkt, dass diese Geburtenrate ist ja nur die Hälfte des Problems. Vorangehend ist ja, dass die Leute keine Bindung mehr eingehen. Jetzt müsste sich eigentlich die Politik darum kümmern, dass die Leute wieder Bindung eingehen. Kann die Politik das überhaupt?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir natürlich als AfD sagen, der Staat soll sich aus den Familien raushalten. Aber dementsprechend, das steht es natürlich auch jedem frei, sich zu trennen oder nicht zu trennen. Und über Rahmenbedingungen ist das schwer zu machen. Also wir brauchen da vor allem auch eine Gegenbewegung aus der Gesellschaft.
Ja.
Bei den Rahmenbedingungen ist es übrigens so, ich habe das mir sehr genau ausarbeiten lassen. Also ich habe die familienfördernden Maßnahmen der letzten 150 Jahre weltweit überprüfen lassen und die Frage gestellt, was hat denn davon funktioniert? Weil das ist ja erstmal so der erste Punkt, wenn man keine Lösung hat, von der man 100% überzeugt ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich nie zu sicher ist, ob die politischen Maßnahmen, die man ergreifen möchte, auch wirklich helfen, dass man erstmal guckt, wie haben es denn andere gemacht. Und das Interessante ist, es gibt keine familienpolitischen Maßnahmen, die funktionieren. Nein. Das in den letzten 150 Jahren, davor war es ja kein Problem, da waren ja immer genügend Kinder da oder zu viele sogar, da wollte man ja eher weniger Kinder haben, aber es gibt kaum eine Möglichkeit, durch staatliche Eingriffe das zu machen. Und die Maßnahmen waren natürlich alle so gestaltet, wie Politiker das eigentlich immer gerne machen. Dann sind Probleme, sie werfen einfach Geld drauf. Der erste Gedanke ist immer, ich nehme einfach viel Geld in die Hand und dann hilft das. Und das hat alles nicht funktioniert. Also wir kriegen es mit Geld alleine nicht hin. Man kann nachweisen, dass es Auswirkungen hat. Also wenn ich jetzt Geld für Kinderbetreuung ausgebe oder Kindergeld zahle, dann habe ich dadurch schon eine höhere Geburtenrate. Aber wir bewegen uns hier im Bereich von 0,2, 0,3 bis vielleicht 0,5 Kinder pro Frau. In Deutschland haben wir eine Geburtenrate aktuell so von 1,3 ungefähr.
Aber ich habe ja auch gehört, zum Beispiel in Ungarn, dass sie eine ziemlich familienfreundliche Politik haben mit Vergünstigung und Vergünstigung. Dennoch haben sie eine Geburtenrate, die immer noch zu niedrig ist.
Das unterstreicht es. Interessant ist, das wird ja mal gesagt, das hat überhaupt nichts gebracht in Ungarn. Die ist ja wieder gesunken. Mhm. Aber tatsächlich ist die von 1,3 auf 1,6 gestiegen durch die Maßnahmen, die Orban eingeleitet hat. Und dann ist aber europaweit die Geburtenrate runtergegangen.
Ach so.
Und da ist auch Ungarn betroffen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie quasi danach wieder da waren, wo sie vorher waren. Hätten sie die Maßnahmen aber nicht ergriffen, die Orban gemacht hat, diese Familienförderung, dann wären sie jetzt bei 1,0, nicht bei 1,3.
Okay, wir werfen ruhig mal einen Blick in die weite Welt. Korea ist, glaube ich, Spitzenreiter. Negativrekord.
Ja, also Hongkong ist auch schlecht, aber Südkorea ist natürlich viel größer. Und da ist die Geburtenrate bei 0,8 ungefähr. Und das kann man einfach mal ein Beispiel deutlich machen. Von 100 Südkoreanern sind nach 3 Generationen noch 5 übrig bei der Geburtenrate. In Deutschland ist es besser, da sind noch von 100 nach 3 Generationen noch 25 übrig. Das zeigt so ein bisschen, was diese abstrakte Zahl 1,3 oder 0,8 eigentlich bedeutet für die Zukunft.
Sie haben es international verglichen. Israel hat meiner Kenntnis nach eine vergleichsweise hohe Geburtenrate.
Ja, also Israel ist tatsächlich das einzige entwickelte Land, was eine auskömmliche Geburtenrate hat. Und jetzt sagen sofort, wenn man das sagt, sagen alle, na, aber das sind ja die muslimischen Israelis, die haben ja auch Muslime und dann die orthodoxen Juden, die ja sowieso ganz viele Kinder kriegen. Aber auch bei den säkularisierten Israelis, jüdischen Israelis, liegt die Geburtenrate so bei 2,3 bis 2,5, je nachdem, wie man die Abgrenzung macht und also über dem Bestandserhaltungsniveau von 2,1. Und während die bei den säkularisierten Israelis nach oben gegangen ist, ist sie bei den muslimischen Israelis und den orthodoxen Juden runtergegangen. Die liegen immer noch höher. Also insgesamt gibt es eine Geburtenrate von ungefähr 3,1 im Augenblick in Israel. Aber es ist interessant, dass die säkularisierten Israelis eine steigende Geburtenrate haben, während die Moslems und orthodoxen Juden eine sinkende Geburtenrate haben.
Die Moslems haben eine sinkende?
Ja, die haben immer noch mehr als die säkularisierten Juden, aber die sinkt dort genauso wie die der orthodoxen Juden.
Das ist wirklich interessant, ja.
Und deswegen war es natürlich spannend, mal die Frage zu stellen, woran liegt es?
Wer haben die denn Maßnahmen ergriffen oder wie?
Nein, das weiß keiner. Also es gibt ein paar Maßnahmen in Israel, die sind deutlich weniger als das, was wir in Deutschland ausgeben für Kinderförderung. Wir wissen, dass die Reproduktionsmedizin in Israel deutlich weiter ist, deutlich mehr zulässt, als wir zulassen, als wir auch zulassen wollen. Aber das ist 0,1 so auf die Geburtenrate. Wir haben in Deutschland 0,03 Kinder pro Frau, sind über Reproduktionsmedizin erklärbar. In Israel ist es 0,13. Also Kinder. Ja. Also 0,1 Kind in Israel kommt mehr durch Reproduktionsmedizin zur Welt als in Deutschland.
Also kein großer Unterschied.
Genau, der ist nicht unerheblich. Mhm. Das ist übrigens die günstigste Variante, die Geburtenrate zu steigern. Wenn man Geld ausgeben will, dann sollte man es in der Reproduktionsmedizin ausgeben. So günstig kann man keine Rahmenbedingungen schaffen, um mehr Kinder in die Welt zu bringen.
Aber jetzt haben wir mal einen Überblick. Also es sieht weltweit so aus, dass die Geburtenrate jedenfalls in den westlichen Ländern zurückgeht.
Sie geht in allen Ländern zurück. Also wir sind letztes Jahr weltweit die gesamte Weltbevölkerung unter das Bestandserhaltungsniveau gesunken, also unter 2,1 Kinder pro Frau. Das heißt, dass wir in 40, 50 Jahren eine sinkende Weltbevölkerung haben. Also wenn sich dieser Trend verstetigt.
Ich denke, wir haben eine Überbevölkerung.
Es ist weltweit jetzt nicht dramatisch. 11 Millionen ist das Maximum und dann sinkt es wieder. Es ist jetzt kein Drama für die Menschheit.
So, also Sie haben beobachtet, wir haben da tatsächlich weltweit sinkende Geburtenrate. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Sie als Politiker haben jetzt auch noch die politischen Maßnahmen beobachtet, die man da treffen kann. Und mit dem, ich fasse es mal etwas grob zusammen, mit dem krassen Ergebnis, sie nützen alle nichts.
Ja, das ist ja wichtig für mich, vielleicht mehr als Ingenieur als Politiker. Mich geht es darum, Probleme zu lösen.
Okay, Herr Ingenieur, was wollen wir denn jetzt machen? Was machen wir denn nun?
Ja, die erste Frage ist ja, warum gibt es da keine Lösungen bisher? Also das ist natürlich ein ganz dickes Brett, was man nicht viel bohren muss. Und ich glaube, das Problem ist, dass wenn ein Politiker fragt, wie können wir die Geburtenrate steigen, dann fragt er Demografen. Und die kennen natürlich die Zahlen, die gucken dann ihre Statistiken und ihre Auswertungen und sagen, das so oder so. Aber ob ich ein Kind kriege oder nicht, ist ja keine rationale Entscheidung. Ich mache hier nicht irgendwie so ein Punktesystem, wo ich sage, bei jeder Frage gibt es 0 bis 4 Punkte und wenn ich am Ende über 100 Punkte sind, dann kriege ich ein Kind und wenn ich drunter bin, kriege ich keins. Sondern das ist ja etwas, was auch was Metaphysisches hat.
Und da sind wir wieder bei dem Problem, dass der Sache vorangegangen ist. Warum finden die Leute nicht zusammen? Warum bleiben sie nicht zusammen? Warum können sie sich nicht für eine Partnerschaft entscheiden? Ohne Partnerschaft kein Kind. Und da kommt nun auch die Politik nicht weiter, weil hier vielleicht auch Metaphysik eine Rolle spielt, weil es mehr ist als nur ein Gefühl. Manche Leute sehen es vielleicht auch als eine Art Schicksal an. Und wenn man sie dann fragt, dann können sie es auch nicht richtig erklären und sagen dann immer nur, ach, es passt jetzt irgendwie gerade nicht. Aber im Grunde sind sie in einer riesigen Verlegenheit. Wenn sie eine Erklärung abgeben müssen, können dann gar keine richtige Erklärung abgeben.
Ich glaube, man kann immer rationale Erklärung abgeben, warum man gerade kein Kind kriegt. Also es ist ja eigentlich auch nie der richtige Zeitpunkt.
Und wenn sowieso nie der richtige Zeitpunkt ist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Genauso gut jetzt, dann kann man es jetzt machen.
Genau, deswegen sage ich, zu warten ist immer das Schlechteste. Das ist übrigens auch ein wesentlicher Punkt, dass die Geburten viel zu spät erfolgen.
Ja.
Also viele Kinder, die verschoben werden, werden gar nicht mehr geboren, weil wenige wissen, dass ab 30 die Zeugungsfähigkeit massiv runtergeht.
Man wollte auch noch Frühkinder kriegen. Wie viele haben Sie denn?
Ich habe 3 Kinder.
Immerhin.
Ich habe aber auch zu spät angefangen.
Also mir ist es aufgefallen in Vietnam, dass da eine ganz andere Stimmung herrscht. Da wird also sofort diese Frage, die ich jetzt gestellt habe, die mir ein bisschen nicht gerade peinlich war, weil ich ein bisschen zurückgehalten habe, für so ein Gespräch hier im Radio. Die wird da sofort gestellt als allererstes. Die Vietnamesen, wenn sie mit einem ins Gespräch kommen, fragen gleich mal, wie viele Kinder man hat. Als erstes. Und die sind da ganz unbefangen in dieser Frage. Und man hat auch den Eindruck, nun kann man Asiaten möglicherweise, oder ich kann das nicht gut einschätzen, wie eigentlich die Möglichkeiten alle sind. Aber man hat das Gefühl, die haben eine umgekehrte Bevölkerungspyramide wie wir.
Das haben sie auch noch, ja. Also die Geburtenrate ist da auch zurückgegangen. Die dürfte auch unter 2,1 liegen, schätze ich mal.
Also wenn man von ganz unsachlichen Faktoren ausgeht, was ich so für einen Eindruck habe, da habe ich das Gefühl, die Stimmung ist gut im Land.
Das auf jeden Fall, ja. Also
junge Leute, das Stadtbild beherrschen.
Es geht ja auch aufwärts bei denen, die sind gerade in einem Aufschwung, im Wirtschaftswunder gewissermaßen. Und wir haben ja gerade den umgekehrten Effekt. Wir haben ja diese ganze verkrustete Bürokratie, die uns kaputt macht.
Und die haben Optimismus.
Und Optimismus ist halt absolut wichtig, um Kinder in die Welt zu setzen.
Mir natürlich. Ja, bei Adenauer, der meinte ja, dass die Leute Kinder sowieso kriegen, auch wenn sie vielleicht gerade nicht optimistisch sind. In der Tierwelt gibt es das ja, das sind ja Neotenie-Erscheinungen. Also wenn das Rentier meint, es geht jetzt bergab mit uns Rentieren, dann machen sie nochmal ein letztes Aufgebot und versuchen nochmal Nachkommen in die Welt zu setzen.
Ja, das ist auch bei Bäumen, die sterben.
Aber das ist bei Menschen offenbar nicht der Fall, oder?
Es gab bisher immer ein ganz wesentliches Erklärungsmerkmal, was über alle Zivilisationen, über alle Länder, über alle Kulturen Bestand hat. Das ist das demografische Paradoxon. Und das besagt, je wohlhabender eine Gesellschaft ist, desto weniger Kinder werden geboren. Und das ist tatsächlich etwas, was immer funktioniert hat, mit Ausnahme von Israel, kann man jetzt mal sagen. Und das wird aber jetzt gerade überlagert um diese Frage der Bindungsfähigkeit. Also wir haben jetzt quasi einen zweiten Megatrend, dass auch weniger wohlhabende Länder weniger Kinder kriegen. Mexiko ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, die sind jetzt bei knapp über eins.
Aha.
Vielleicht muss man mal erklären, was die Fertilitätsrate ist. Das ist die Anzahl pro Kinder, die eine Frau im Durchschnitt kriegt.
Mhm.
Das misst man dann den Frauen, weil man bei den Männern das so schlecht feststellen kann, wie viele Kinder die haben. Also bei den Frauen kann man sich sicher sein, weil die Kinder auf die Welt bringen. Deswegen werden die Statistiken so erhoben und das ist auch ein guter Faktor, um das zu erkennen. Und man braucht halt eine Fertilitätsrate von 2,1,
mhm,
um den Bestand zu erhalten. Ein sehr emotional alles Thema, deswegen finde ich immer ein bisschen schwierig, von diesen Bankenzahlen zu reden, aber wenn man über Maßnahmen spricht, das braucht man irgendeinen Wert.
Das hätten wir im Grunde gleich zu Anfang sagen müssen, 2,1 ist wünschenswert und dieses 0,1 Kind, das ist ein statistisches Kind und wir liegen aber, um das nochmal zu betonen, bei 1,3.
Genau. So, und zwar seit Mitte der 70er Jahre.
Mhm.
Bisher konnte man eigentlich alles mit dem demografischen Paradoxon erklären und sagen, okay, die sind wohlhabender geworden, also geht die Geburtenrate runter. Und das klappt jetzt nicht mehr, weil teilweise auch Länder, die noch gar nicht an dem Punkt sind, wo die Geburtenrate runtergehen müssten, weniger Geburten haben. Und das ist halt die Frage der Bindungsfähigkeit. Und da haben wir einen erstaunlichen Einfluss des Smartphones.
I just call to say I love you.
Sind wir wieder beim Handy, da sind wir wieder beim
Internet. Es ist gerade eine Studie rausgekommen, dass einer mal untersucht hat, in welchen Regionen, zu welchen Zeiten die Smartphones sich allgemein durchgesetzt haben.
Mhm.
Und dass er dann geguckt hat, wie hat sich die Geburtenrate entwickelt und im nächsten Schritt, wie viele Beziehungen sind noch eingegangen. Und da konnte man sehen, dass mit zunehmender Nutzung der Smartphones die Anzahl der Partnerschaften runtergegangen ist und damit auch die Geburtenrate. Also es war aber nur eine Folge. Also das Smartphone sorgt dafür, dass weniger Menschen zusammenfinden.
Verstärkt den Effekt. Man kann nicht sagen, das Smartphone ist jetzt der Auslöser dieser Entwicklung.
Das kann man eh nicht. Auch die Frage für oder gegen Kind, für oder gegen eine Beziehung ist von ganz vielen Faktoren abhängig, die nicht rational messbar sind. Also einen Fragebogen rauszugeben und sagen, warum kriegst du keine Kinder, kann man machen. Man kriegt auch irgendwelche Antworten, die mehr oder weniger rational sind.
Mhm.
Das ist übrigens der Grund, warum diese ganzen politischen Maßnahmen ins Leere laufen. Das war ja so ein Gedankengang, den ich vorhin schon angebrochen habe. Wenn Politiker wissen will, wie kann ich die Geburtenrate steigern, dann fragt er Demografen und die gucken in ihre Statistiken. Eigentlich, glaube ich, müsste man Psychologen fragen. Warum sind die Beziehungen so instabil? Warum finden so wenig Menschen zusammen? Und wie kann ich die Bindungsfähigkeit erhöhen? Und wir wissen, die Bindungsfähigkeit wird maßgeblich in den frühen Lebensjahren, also bis zum dritten Lebensjahr, gebildet. Und da sind wir jetzt im Bereich der frühkindlichen Förderung.
Wir sind beim Kindergarten.
Das ist jetzt auch wieder ein ganz heikles Thema, aber es gibt natürlich Studien, die untersucht haben, wie sind die Stressfaktoren von Kindern im Kindergarten. Und die sind halt in den ersten drei Lebensjahren durchgehend erhöht. Also wir haben Cortisolausstoß bei Kindern, die im Kindergarten sind.
Hm.
Ab drei Jahren, also wenn die drei Jahre alt sind, ist das nicht mehr so dramatisch. Aber in den ersten drei Lebensjahren ist das essentiell. Und da sind, glaube ich, auch viele Eltern sich nicht drüber bewusst.
Nee.
Ein heikles Thema. Ich kann ja nicht sagen, alle Menschen, die früh in den Kindergarten gekommen sind, haben nicht mehr die Bindungsfähigkeit. Ich selbst wäre da auch das beste Beispiel, dass es anders geht. Ich bin seit jetzt 36 Jahren mit meiner Frau zusammen und habe eigentlich alle Voraussetzungen dafür, eine schlechtere Bindungsfähigkeit zu haben. Also es funktioniert nicht immer, diese Erklärung, es sind also nur Tendenzen, die es daraus gibt. Also meine Eltern sind geschieden zum Beispiel. Das ist auch ein Faktor, der für oder gegen eine Bindungsfähigkeit spricht. Und ich war auch sehr früh schon im Kindergarten.
Sprichst du für oder gegen eine Bindungsfähigkeit?
Also gegen, also die verschlechtert die Bindungsfähigkeit.
Kann es hier auch eine Trotzreaktion geben, dass sie sagen, ich will es nicht so machen wie meine Eltern?
Das ist so unterbewusst.
Und im Kindergarten Juri Gagarin waren Sie auch als kleines Kind, oder?
Ich bin ja in West-Berlin aufgewachsen.
Naja, aber mir ist doch was eingefallen, was man machen kann. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass man als Politiker gar nicht darauf einwirken kann, ob die Leute jetzt bindungsfähig sein wollen oder nicht oder ob die Partnerschaften eingehen wollen oder nicht. Und zwar, was man machen könnte, wäre, dass man Vorbilder schafft.
Die Aussage, man kann da keinen Einfluss drauf nehmen, ist nicht richtig. Also wir haben ja das nennen wir Erziehungsgehalt, und das sagt aus, dass wenn an einer Beziehung jemand, der Mann oder Frau, zu Hause bleiben, dass die dann das Nettogehalt weitergezahlt kriegen für die ersten 3 Jahre. Also bis das Kind 3 Jahre alt ist, beziehungsweise bis das jüngste Kind 3 Jahre alt ist. Und damit würden wir ja zum Beispiel den Zwang, den viele haben, dass sie sagen, mir zerbreißt es das Herz, wenn ich mein Kind in die Kita bringe und es dann erstmal 10 Minuten heul. Das können wir ja dadurch unterbrechen. Natürlich ist es eine Entscheidung der Eltern. Das muss immer die Entscheidung der Eltern sein, ob ich sage, ich bringe das Kind in eine Einrichtung oder ich erziehe es selber. Aber wir haben ja diese Entscheidungsfreiheit gar nicht. Wir haben ja nicht die Wahlfreiheit zu sagen, ich kümmere mich selbst um mein Kind oder ich gebe es in den Kindergarten, sondern wenn man einigermaßen den Lebensstil halten will mit Kindern, dass dann beide arbeiten gehen müssen und das Kind natürlich in den Kindergarten kommen muss.
Wir sind da wieder bei einem anderen weiten Feld oder bei einer anderen Baustelle, die sich da aufgetan hat. Wenn ich aus meinem Leben erzähle, muss ich sagen, dass die Zeit mit dem Kind eine sehr gute Zeit war, auch für Kontakte mit anderen Eltern, die auch gerade ein Kind haben. Man hätte auch vieles, was es an Kindergartenmöglichkeiten gibt, ersetzen können durch Privatinitiativen, dass die Kinder mal gegenseitig bei anderen Eltern übernachten wollen.
Das ist alles super.
Ja, und jetzt kommen auch noch die Großeltern dazu, die wollte ich auch noch erwähnen.
Ganz wichtig, ganz wichtig.
Die gehören eben auch dazu und die würden nämlich auch dieses Betreuungsproblem etwas relativieren.
Die sind aber heutzutage nicht mal vor Ort.
Ja, leider, leider.
Übrigens, deswegen nennen wir das Ministerium auch niemals Familie, Senioren, Jugend und Frauen. Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das ist ja der offizielle Name unseres Familienministeriums, aber man muss ja nicht einzeln aufhören, was zur Familie gehört.
Diese Aufzählung ist eigentlich schon ein Bekenntnis dazu, dass man die Familie in Einzelteile zerlegt hat.
Ja.
Ich habe jetzt rausgehört, dass wir eine Zusammenarbeit brauchen zwischen dem Psychologen und dem Ingenieur.
Wir müssen diese Weichenfaktoren stärker berücksichtigen, immer unter dem Aspekt, dass wir ja nicht in die Familien eingreifen wollen. Und wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, wir müssen aber auch ein Verständnis schaffen, dass wir sagen, was passiert eigentlich mit Kindern, die sich nicht mehr treffen, sondern nur noch chatten über ihre Smartphones. Also der Vorteil, wenn ich über einen Chat kommuniziere, ist, dass ich mich nicht auf den anderen einstellen muss. Ich kriege eine Nachricht.
Ja, ja.
Entweder kann ich gleich antworten, ich kann auch 5 Minuten nachdenken. Also ich muss nicht sofort reagieren. Ich kann dann eine Reaktion rausschicken, wie auch immer, mit Emojis oder Ähnlichem. Wenn ich jemandem gegenüber sitze, muss ich ja sofort mich einstellen. Und wenn ich das verlerne, dieses Miteinander umgehen, dann werde ich auch unsicher, wenn ich das nicht von klein auf lerne, sondern wenn ich gewohnt bin, in meinem geschützten Bereich zu sein. Es ist mir keiner gegenüber, der böse werden kann, der traurig werden kann, der sich verletzt fühlen kann, sondern ich sehe die unmittelbaren Reaktionen nicht. Und ich habe vor allem beliebig Zeit, über eine Antwort nachzudenken. Das führt natürlich dazu, dass ich unsicher werde im Kontakt mit anderen Menschen. Dass es mir schwieriger fällt, in Gespräche reinzugehen, einfach mal Smalltalk machen. Also die Frage zum Beispiel, wenn ich auf den Empfang gehe, wie lange brauche ich, um mit irgendjemandem, den ich noch nie gesehen habe, in Kontakt zu kommen? Das ist ja nicht ganz unbedeutend als Politiker, als auch in der Wirtschaft. Man ja laufend in solchen Situationen. Wenn ich das aber nicht gelernt habe, mit anderen Menschen umzugehen, auf die einzugehen, diese Empathie, die ich dabei erlerne, die fehlt irgendwann. Und das ist wesentlich für die Bindungsfähigkeit, dass ich einfach Emotionen, Reaktionen aushalte, dass ich mich darauf einstelle, dass ich mich vielleicht entschuldige, dass ich Dinge nochmal klarstelle. Das ist halt alles über ein Smartphone ganz anders als im direkten Gespräch.
Also hat die Begrenzung des Smartphones für Jugendliche, also die Initiativen, die in diese Richtung gehen, haben die auch was Gutes?
Ja, absolut.
Oder ist es hier der Fehler, dass der Staat versucht, das zu regeln und nicht das den Eltern überlässt, wann sie dem Kind das Smartphone zubilligen?
Wir haben uns da intensiv gerade im Bundestagsausschuss für Familie und Demografie, also in der AfD ist es so organisiert, dass die Grundsatzentscheidungen werden auf Parteiebene in sogenannten Fachausschüssen getroffen. Da gibt es die Landesfachausschüsse, die entsenden dann Personen in die Bundesfachausschüsse und die Bundesfachausschüsse reiben dann die Familienprogramme. Ich will das jetzt nicht zu lange ausführen.
Danke, 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 danke. Ja, ich finde es gerade angenehm, mit Ihnen zu reden, weil Sie auch normal reden können, nicht nur wie ein Politiker.
Also, zumindest dieses Gremium hat sich gerade mit genau diesem Thema beschäftigt und wir haben gesagt, wir brauchen schon eine Einschränkung der Smartphone-Nutzung. Das muss den Eltern obliegen. Wir müssen die Eltern die Pflicht nehmen, weil es deren Aufgabe ist, die Kinder zu erziehen. Es ist nicht Aufgabe, über staatliche Verbote den Eltern die Erziehungsarbeit abzugeben. Das ist ja die grundsätzliche Frage. Dieser sozialistische Ansatz, das macht der Staat besser als die Eltern, oder gegen den konservativen Ansatz, den wir verfolgen, das machen die Eltern besser als der Staat. Aber wir haben hier das Phänomen, dass wir natürlich viele Eltern haben, die technisch gar nicht in der Lage sind, das zu begrenzen, weil die einfach deutlich schlechter mit den Smartphones umgehen als die Kinder. Also ich will jetzt keinen Eltern zu nahe treten, aber wie viele Eltern ich kenne, die, wenn sie ein Smartphone-Problem haben, zu ihren 12-jährigen Kindern gehen. Und da haben wir natürlich eine Ungleichheit, was das Wissen angeht. Also es gibt ja schon lange, das haben wir auch genutzt für unsere Kinder, die Zeitkontrollen. Da kann man sagen, du kannst pro Tag eine Stunde mit dem Handy arbeiten, aber der Messenger-Dienst über den Familienchat ist ausgenommen. Es ist vielleicht eher ein Förderprogramm für das technische Wissen der Kinder, weil die natürlich den Ehrgeiz entwickeln, das zu knacken. Und ich kenne etliche Beispiele, wo Kinder diese Begrenzung einfach umgehen konnten durch geschickte Dinge. Heute hat man noch KI, die man fragen kann, wie kann ich den Schutz umgehen? Also wir brauchen hier einfach technische Hilfe für die Eltern, dass die in der Lage sind, diesen Erziehungsauftrag auch auszuüben. Und den Eltern sagen, mir ist es egal, ich halte es für falsch und ich lege jetzt ein Konto unter meinem Namen mit meiner Identität an und mein Kind kann den dann nutzen. Da können wir nichts gegen tun, genauso wie wir nicht verhindern können, dass Eltern Alkohol kaufen mit ihren Kindern geben. Also da wird es immer eine Möglichkeit des Missbrauchs geben, aber darum geht es nicht. Ich glaube, die Mehrheit der Eltern würde schon gerne das Ganze begrenzen, zeitlich, auch inhaltlich, aber weiß nicht wie. Und da müssen wir die Eltern unterstützen. Und ob die dann in den Konflikt reingehen oder nicht, ist eine andere Frage.
Ja, davon möchte ich gerne mehr hören. Also ich möchte gerne mehr hören, was es an praktischen Möglichkeiten gibt, an Ratschlägen, an guten Initiativen. Ich komme nochmal auf diese Vorbilder zurück. Das ist nicht nur eine Frage der Politik, sondern auch ein Gebot für die Kultur, dass man in der Medienwelt Bilder schafft, die nicht bloß immer eine alleinerziehende Frau und eine Kriminalkommissarin mit einer Assistentin aus Sierra Leone zeigen, die einen Rechtsradikalen überführen, sondern dass man auch in der Medienwelt Vorstellungen schafft, wie es gelingen könnte. Und das ist das, was wahrscheinlich auch den Menschen fehlt, warum sie auch so Schwierigkeiten haben, eine Bindung einzugehen. Sie haben nicht mehr diese Vorbilder. Sie sehen an ihren eigenen Eltern, die sind geschieden. Sie sehen es auch, wenn sie links und rechts um sich schauen, die Leute sind geschieden. Und sie sehen, es werden Dinge gefördert, die nicht zur Familienbildung im Sinne von größerer Kinderfreundlichkeit beitragen. Und sie sehen, es werden die Dinge gefördert, die die Familie balken.
Ja, ich glaube, es gab mal eine Studie, wie viele Kommissare im Fernsehen geschieden sind.
Also geschieden sind?
Das ist enorm und da gibt es eigentlich fast nur getrennte Eltern. Also dass mal so eine Familie da zusammenlebt und das auch noch gut hinkriegt und harmonisch ist, das ist halt die Ausnahme im Fernsehen. Insofern haben sie recht, dass auch da natürlich was transportiert wird. Aber wir haben hier natürlich auch einer tendenziell extrem links ausgerichteten Künstlern zu tun. Ja. Wir kriegen da auch Rückmeldungen von Konservativen, die da drin sind, die sagen, schon vor Jahren hatte sich mal einer hingestellt, sagt, er arbeitet im Film, in der Filmbranche, hat sich der Geschäftsführer hingestellt und gesagt, jetzt, um eins klarzustellen, wenn hier irgendeiner bei der AfD mitmacht, dann schmeiße ich ihn raus. Und wir sehen das ja auch an der Cancel Culture, also wenn da einer mal was Falsches sagt, dann wird der nicht mehr gebucht.
Ja.
Und dementsprechend sind auch die Drehbücher bei Netflix, da gibt es dann Diversity-Beauftragte, die dafür sorgen, dass da jede Minderheit mindestens einmal vorkommt. Und ich kann auch zunehmend diese Filme nicht mehr sehen. Ich schalte dann einfach ab und gucke mir dann lieber was aus den 80er Jahren an.
In der AfD darf man nicht sein, sonst fliegt man raus. Warum? Weil die AfD ein konservatives Familienbild hat. Ein traditionelles Familienbild, ein christlich.
Das ist eine spannende Frage. Also von unserem Familienbild ist es gar nicht so, dass wir sagen, die Frau bleibt zu Hause. Das ist ja das, was immer gesagt wird. 50er Jahre Familienbild der AfD ist natürlich völliger Blödsinn. Aber das ist natürlich das, was sich so in linken Filterblasen immer gut verkaufen lässt, weil man dann auch nicht mehr weiter drüber nachdenken muss. Tatsächlich ist die AfD die Partei, die das modernste Familienbild hat. Von allen Parteien im Bundestag.
Durch Frau Weidel, oder?
Frau Weidel ist völlig akzeptiert. Geht jetzt um die Frage, wie stellen wir uns eine Familie vor? Und da sagen wir halt, also es ist illusorisch zu sagen, wir gehen jetzt in die 50er Jahre zurück und dann kriegen die Menschen alle mehr Kinder. Wir hatten natürlich eine ganz andere Situation. Das heißt, wir wollen natürlich mehr Kinder haben, aber wir wissen, dass die Gesellschaft sich weiterentwickeln muss. Und da ist wieder interessant, dass man den Eltern die Freiheit gibt, ob Mann oder Frau zu Hause bleiben will und wie die sich das aufteilen.
Also ist es wirklich so, dass die AfD das modernere Familienbild hat oder hat das einfach das tolerantere Familienbild? Weil ich glaube, moderner, das würden die Linken für sich in Anspruch nehmen, dass die das modernere haben. Aber die sind nicht tolerant gegenüber Wahlmöglichkeiten, dass man vielleicht auch traditionell leben möchte.
Also Intoleranz sind die auf jeden Fall. Aber sie sind auch nicht modern. Nein, für alle Parteien von CDU bis Linkspartei ist es ganz normal, dass die Frau zum Beispiel alleinerziehend ist. Wenn sich ein Paar trennt, dann ist klar, die Frau kriegt das Kind, der Mann zahlt. Die benutzen auch gar keine anderen Worte, aber für uns ist das gar nicht so selbstverständlich, sondern wir sagen, wir haben diese stärkere Rolle des Vaters in der Familie und dementsprechend ist ja auch nicht zwingend, dass dann die Frau das Kind kriegt. Und wir haben auch immer mehr Väter, die alleinerziehend sind. Natürlich wollen wir am liebsten, dass überhaupt keiner alleinerziehend ist, sondern wir wollen, dass am liebsten alle in glücklichen Beziehungen leben und wir wollen auch die Rahmenbedingungen schaffen. Aber die Realität ist natürlich so, dass es nicht immer klappt und dass es manchmal auch besser ist, für alle sich zu trennen.
Jetzt verstehe ich, das Modell der Alleinerziehenden, was die Linken immer noch für modern halten, ist inzwischen auch schon wieder überholt.
Wir wollen gar nicht, dass sich Paare trennen. Wir wollen stabile Beziehungen haben und wir wollen vor allem kinderreiche Beziehungen haben und Ehen haben. Und das ist der moderne Teil und das schaffen wir nur durch eine Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Also wir wollen einfach den Wert von Kindern wieder steigern. Wir wollen auch den Wert von häuslicher Arbeit steigern. Frauen oder Männer, die zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, das ist ja eine der wertvollsten Arbeiten, die wir in unserer Kultur überhaupt haben. Mhm. Und wenn man dann linke Politiker sieht, das Erziehungsgeld als Herdprämie diffamieren, dann sieht man ja schon, welche Einstellung die zu dieser häuslichen Arbeit haben. Die wird einfach in der modernen, angeblich modernen Gesellschaft der Linken wird die diffamiert. Und das ist die Idee der 80er, 70er, 80er Jahre. Das ist das Bild, das die haben. Und wir sind einfach ein Stück weiter, dass wir sagen, wir müssen dahin kommen, dass wir das wieder wertschätzen, wie es auch früher war. Nur nicht mit der Maßgabe, dass die Frau zu Hause bleibt, sondern dass wir es dem Paar freistellen. Ja. Das wird in den meisten Fällen die Frau sein, weil die einfach das Kind kriegt, weil die das Kind stillt und weil die auch aus der Evolution heraus einfach die stärkere Bindung zum Kind hat. Aber das ist nicht zwingend. Einer der Gründe, warum Südkorea so eine geringe Geburtenrate hat, ist auf der, dass man dort sehr stark auf diese traditionelle Familie geht, wo die Frau immer für das Kind und den Haushalt zuständig ist. Und die Frauen einfach sagen, ich habe jetzt 12 Stunden pro Tag als Kind in der Schule gearbeitet, um eine tolle Universität zu bekommen. Platz einer von den sogenannten Sky-Universitäten, den 3 großen, wichtigen Universitäten. Ich habe jetzt beste Chancen, eine Karriere zu machen. Ich will jetzt nicht zu Hause bleiben und die Kinder hüten. Und das ist ein Beispiel, wo man eine sehr traditionelle Familie noch hat, aber was einfach nicht funktioniert mehr in der heutigen Zeit. Und wenn Südkorea das nicht hinkriegt, dann, ja, die Zahlen habe ich ja schon gesagt, aus 100 Südkoreanern werden in 3 Generationen 5, den Weg dürfen wir nicht gehen. Deswegen ist das Familienbild der AfD tatsächlich das modernere, weil wir diese Arbeit mit Kindern, die Erziehungsarbeit, die Betreuungsarbeit auch von den Großeltern viel höher wertschätzen und das für uns einen viel höheren Stellenwert hat als in allen anderen Parteien. Und das ist auch der Weg der Zukunft. Also wenn wir die nicht gehen, dann gibt es keine Zukunft.
Und können wir die Betreuungsarbeit vielleicht auch noch anders bezeichnen als Arbeit? Ist diese Betreuung nicht eigentlich ganz was anderes als Arbeit? Ist es nicht auch mit der Möglichkeit, glücklich zu sein? Und eine Erfüllung zu
finden. Absolut, aber es ist halt auch viel Arbeit. Also
sagen wir mal so, es ist vielleicht nicht Arbeit im marxistischen Sinne, es ist Mühe. Es ist Mühe.
Nein, ich würde sogar sagen, es ist wirklich Arbeit. Es ist harte Arbeit, die Konflikte mit den Kindern auszuhalten, die nicht immer austesten wollen, wie weit sie gehen können.
Und gut, ich habe noch ein sehr marxistisches Bild von dem, was ich als Arbeit bezeichne, Kinder vorbelastet.
Nein, das darf nicht Mühe gegen Arbeit ausgerechnet werden, sondern für uns ist halt diese Erziehungsarbeit, die Hausarbeit hat für uns den gleichen Stellenwert wie die Erwerbsarbeit. Und zum Beispiel gibt es in der AfD auch die Maßgabe, jeder, der ein Mandat anstrebt oder sich dafür kandidiert, sollte mindestens 5 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet haben. Und da wurde aber klargestellt, dass natürlich Kindererziehung gleichwertig betrachtet wird. Und das müssen wir halt gesellschaftlich auch hin. Es gibt ja dieses Partygespräch, wo jemand fragt, was machst du? Und dann sagt sie, ich bin Hausfrau. Ach, du arbeitest nicht. Oder ich habe 5 Kinder großgezogen, den Haushalt geschmissen, das gemacht. Ach so, sie haben in ihrem Leben noch nie gearbeitet. Diese Aussagen, die das deutlich machen, wie gering diese wichtige Tätigkeit in unserer Gesellschaft geschützt wird.
Ich habe das schon so gesagt, Zeit ist Geld. Ja. Und wie gesagt, nein, Zeit ist Leben. Und das ist eben das, was man mit den Kindern verbringt. Man verbringt das Leben. Und das ist eigentlich auch das Leben. Das Leben ist, dass man in den Kindern weiter jung bleibt.
Genau. Und das müssen wir aber auch den jungen Menschen sagen, die vor der Frage stehen, mache ich jetzt Karriere oder gründe ich eine Familie? Und ich kenne viele, die eine tolle Karriere hingelegt haben, auf Kinder verzichtet haben und todunglücklich sind mit der Entscheidung, weil sie einfach merken, dass eine ganz wesentliche Frage verloren gegangen ist. Man muss natürlich an der Stelle auch daran denken, dass es immer Menschen gibt, die keine Kinder kriegen können und die natürlich dann entsprechend gestraft sind. Man darf keinen Vorwurf daraus formulieren, wenn jemand keine Kinder hat. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen. Aber auch da ist ja diese Idee der Reproduktionsmedizin, das geht nicht immer, aber da, wo es geht, kann man da auch eine Menge Freude und Glück erzeugen.
Dieses todunglückliche Menschlein wollte ich nicht gerne am Ende des Gesprächs stehen haben, sondern dass man da Glück finden kann und nicht todunglücklich sein muss. Das ist mir wesentlich lieber. Ja, lieber Sebastian Mark, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Wenn Sie jetzt noch ein besseres Schlusswort haben, als dass man sein Glück mit den Kindern finden kann, dann sollen Sie das gerne noch sagen. Aber auf jeden Fall möchte ich mich schon mal bedanken.
Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen. Also schönen Dank.
Danke auch.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art, immer anders, aber immer im freundlichen Ton, können Sie auf Kontrafunk an jedem Donnerstag hören, um 20 und um 23 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 11 und um 16 Uhr, jeweils nach den Nachrichten natürlich. Die Sendungen werden außerdem als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn Sie sich Zeit dafür nehmen können. Ich hatte das kurz angesprochen, als ich sagte, Zeit ist Geld. Ja, so sagt man gerne. Man kann aber auch sagen, Zeit ist Leben, Lebenszeit. Wir bezahlen mit dem Leben für das, was wir tun. Wir sollten also die Zeit gut nutzen und einplanen, wann wir uns womit beschäftigen wollen. Diesmal habe ich mit Sebastian Mark gesprochen. Er ist Bundestagsabgeordneter im Familienausschuss. Ich habe ihn unter den Linden besucht und musste mich kontrollieren lassen, als würde ich eine Flugreise antreten. Und ich muss sagen, ich hatte einen guten Flug. Es war möglich, mit Sebastian Mark über die demografische Katastrophe, über Bindungsunfähigkeit und Kinderlosigkeit zu sprechen, ohne dabei im Wörterbuch der Politiker stecken zu bleiben, was für die Umgebung, in der wir uns befanden, ungewöhnlich war. Aber Familie ist nun mal ein Thema, das jeden berührt, und zwar an einer Stelle berührt, an der man vorsichtig sein sollte. Unter den Linden war nicht weit vom Brandenburger Tor, ich war aber auch nicht weit von der Humboldt-Universität entfernt, und ich kann es nicht lassen, an dieser Stelle Wilhelm von Humboldt zu zitieren, der zur Frage der Bildung und der Ehe seine Ideen hatte und schrieb: Daher dünkt mich, sollte der Staat nicht nur die Bande freier und weitermachen, sondern überhaupt von der Ehe seine ganze Wirksamkeit entfernen und dieselbe vielmehr der freien Willkür der Individuen und der von ihnen errichteten mannigfaltigen Verträge sowohl überhaupt als in ihren Modifikationen gänzlich überlassen. Ja, dass der Staat sich heraushalten sollte, ist eine alte Berliner Idee. Wie es dagegen heutzutage in der Berliner Politik aussieht, hat uns Sebastian Mark verraten, und er hat uns, für viele womöglich überraschend, auf eine Nebenwirkung des Smartphones hingewiesen. Dies, liebe Hörer, war die letzte Folge von Unter Freunden vor der Sommerpause, die wir Sommerfestival nennen. Da werden Sendungen wiederholt, die ich Ihnen besonders ans Herz und ans Ohr legen möchte. Es werden die sogenannten Schattenlieder von Udo Jürgens vorgestellt. Dr. Epple berichtet vom Elend der Windräder. Vera Lengsfeld erzählt uns, was sie über Angela Merkel weiß. Und Jürgen Danowski wirft einen Blick auf die Geschichte von Preußen mit einer augenzwinkernden Nebenbemerkung über den preußischen Humor. Sie, liebe Hörer, wissen, dass es im Sommer stets so ein Sommerfestival im Kontrafunk gibt. Nun schon zum 4. Male. Das ist also nicht neu für Sie als treue Hörer. Neu ist, dass es zu den Folgen von Unterfreunden sogenannte Reels und Shorts geben wird, also kleine Hinweise auf X, die von Argonerd sorgfältig zusammengestellt werden. Er hört sich die Folgen an und schreibt sich die Passagen heraus, die ihn ansprechen, die ihm als neu, authentisch und hörenswert erscheinen. Vielleicht sehen Sie eine gewisse Ironie darin, dass sich der Kontrafunk einerseits auf die Sitten und Gebräuche der Smartphone-Benutzer von heute, der User, einstellt, andererseits aber einen kritischen Blick auf die Wirkungen und Nebenwirkungen beibehält. Ja, so ist es. Ich habe auch ein Handy und schaue da auch gelegentlich hin. Und ich bin zugleich skeptisch und nachdenklich. Damit, liebe Hörer, will ich mich verabschieden. Damit soll natürlich nicht verdrängt werden, dass es in dieser Folge nicht um Smartphones ging, sondern um Kinder. Die müssen an erster Stelle stehen. Children first. In diesem Sinne, herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.